Hundeschule for Lucky Paws. Vertrauen schaffen, Empathie leben und Selbstbestimmung fördern. Fortschritt erleben.
Herzlich willkommen zur 14. Folge von For Lucky Paws Inside. Und herzlich willkommen im neuen Jahr 2026. Ich hoffe, ihr seid alle gut gestartet und hattet relativ entspannte Feiertage. Unser heutiges Thema ist die Sache mit dem Ball. Ich möchte mit euch heute einmal darauf eingehen, warum dieses Thema mehr ist als nur Spielerei. Die Ballspiele gehören zu einer der beliebtesten Beschäftigungsformen für unsere Hunde und ihre Menschen. Und erstmal sind sie einfach und schnell umzusetzen. Sie wirken auf den ersten Blick wie eine ideale Kombination aus Bewegung und Spaß. Und zudem kommt auch der eigene Mensch des Hundes drin vor. Und ich denke, ja, dass das eines oder die Gründe sind, warum das Ballspielen sehr früh begonnen wird und auch bei vielen Hundehaltern gang und gäbe ist. Hinter diesem scheinbar harmlosen Ballspiel verbirgt sich aber ein komplexes Zusammenspiel aus verschiedenen Komponenten. Einmal aus dem Instinktverhalten unserer Hunde, dann stecken neurobiologische Prozesse dahinter, eine emotionale Dynamik ergibt sich und ein Teil auch die menschliche Interpretation dessen. Und mit dem heutigen Podcast werfen wir einen Blick auf das Beispiel im Kontext des Jagdverhaltens, analysieren Folgen, die daraus entstehen können. Ich erzähle euch ein paar Erfahrungsberichte aus dem Hundeschulalltag. Und wir werden einmal praktische Alternativen für ein gesundes Miteinander, für eine ausgewogene Beschäftigung unserer Hunde anschauen. Was ist überhaupt das Jagdverhalten bei unseren Hunden? Woraus besteht es? Das Jagdverhalten ist ein evolutionär verankertes Verhaltensmuster, das sich in mehreren Teilen zeigt. Diese Abfolge, diese Sequenzen sind nacheinander geschaltet und ist die Jagdkette, das Jagdverhalten einmal angestoßen, folgt quasi jeder Schritt nacheinander automatisch. Und die einzelnen Phasen beginnen mit der ersten Orientierung. Da wird die Umgebung abgesucht. Damit steigt der Hund in das Jagdverhalten ein. Schritt 2 ist dann das Fixieren, also das Ziel zu fokussieren. Dann kommt das Anschleichen, das ist das lautlose Annähern. Dann kommt das Hetzen, das ist die schnelle Verfolgung des Jagdobjekts. Dann kommt das Packen, wo unsere Hunde die Beute greifen. Gefolgt von dem Zerlegen, wo die Beute zerteilt wird. Und dem Fressen, wo die Nahrung dann aufgenommen wird. Und man kann sich das so vorstellen, dass ganz im Ursprung der Vorgänger unserer Hunde, der Wolf, konnte jede Jagdsequenz gleich gut. Das war also so der Generalist im Jagen. Und das, was wir mit der Domestikation gemacht haben, mit dem, dass wir Rassen gebildet haben, ist, dass wir einzelne Verhaltensteile dieses Jagdverhaltens hypertrophiert haben. Das heißt, wir haben Spezialisten gebildet. Wir haben Hunderassen, die besonders gut fixieren und anschleichen können. Wir haben Hunderassen, die besonders gut hetzen und vielleicht auch noch packen. Als Beispiel sind die Hütehunde zu nennen, die Border Collies zum Beispiel, die ein starkes Fixieren und Hetzen zeigen. Dann gibt es die Retriever, die packen und tragen. Und so gibt es oder hat jede jede Hunderasse einen speziellen Auftrag und da kann man mal gucken, welchen Hund habe ich vor mir, für was ist er denn ursprünglich auch gezüchtet worden. Und das Jagdverhalten ist generell selbstbelohnend. Das kommt auch noch ganz aus dem Ursprung, aus dem Vorgänger Wolf. Der Wolf sollte nie aufhören zu jagen, sonst ist seinen Fortbestand gefährdet. Das heißt, die Natur hat es so ausgelegt, dass ja, die Belohnung beim Jagen automatisch kommt, dazu muss man nichts tun. Und dadurch verstärkt sich das Verhalten immer mehr. Und für den Hund fühlt es sich richtig gut an zu jagen. Der hat richtig viel Spaß dabei. Und zwar total unabhängig vom Erfolg. Der Wolf sollte ursprünglich immer wieder anfangen zu jagen, auch wenn er noch so wenig Erfolg hatte, damit er am Ende irgendwie an Nahrung kommt. Und das ist unseren Hunden noch behalten geblieben. Das heißt, unabhängig, ob sie am Ende Erfolg haben oder nicht, sie haben auf jeden Fall richtig viel Spaß beim Jagen. Und wenn wir über das Jagdverhalten sprechen, denkt man oft sofort an das Hetzen und Packen. Und ja, bevor der Hund aber losrennt, passiert was ganz Entscheidendes. Und das kennt ihr vielleicht auch von euren Hunden. Das ist die sogenannte Appetenzphase. Die Appetenzphase ist die Suchphase. Also in der Phase ist der Hund oder schaut der Hund aktiv nach einem Reiz, um das Bedürfnis, in diesem Fall Jagen, zu befriedigen. Das heißt, der Hund ist in dieser Phase hochkonzentriert, scannt die Umgebung, fixiert Bewegungen, steigert seine innere Spannung. Und für viele Hunde ist diese Phase genauso aufregend wie das eigentliche Hetzen. Und beobachten kann man das oft gut, wenn man zum Beispiel an einem Tag auf einer bestimmten Wiese mal Rehe gesehen hat und man kommt an einem anderen Tag an der gleichen Wiese wieder vorbei, dann ist der Hund schon in dieser Erwartungshaltung. Hier sind die Chancen sehr hoch, dass ich Jagdobjekte wild sehe, treffe. Und damit steigt der Hund schon ins Jagdverhalten ein. Den einzelnen Verhaltensteilen des Jagdverhaltens sind Hormone hintergeschaltet und die machen das im Endeffekt so spaßig, das Jagen. Kommen wir aber im Verlauf auch nochmal ausführlich drauf. Was ist nun das Ballspielen für den Hund? Das Ballspielen, ganz klassisch betrieben, ist eine künstlich ausgelöste Jagdsequenz. Beim Ballspiel werden meist die Sequenzen Hetzen und Packen angesprochen. Der Hund sieht quasi den Ball fliegen, rennt ihm hinterher, schnappt ihn sich und bringt ihn zurück zu seinem Menschen. Das ist kein Spiel im sozialen Sinne, sondern tatsächlich eine künstlich ausgelöste Jagdsequenz. Wir schauen uns dazu nachher auch noch mal kurz an, woran man Spiel tatsächlich erkennt. Und wenn man sich diese Kennzeichen von Spiel vor dem Hintergrund des Ballspielens einmal anschaut, dann erkennt man sehr schnell, dass es sich nicht um ein echtes Spiel handeln kann. Wir denken, dass es sich um ein Spiel handelt, weil wir das Gefühl haben, dass unser Hund da wahnsinnig viel Spaß dran hat. Und das haben sie auch und das haben sie aber nicht, weil es ein Spiel ist, sondern weil die Hormone, die dahinter geschalten sind, hinter dem Jagen wahnsinnig viel Spaß machen. Verhaltensbiologisch kann man das Ganze auch einordnen. Das Ballspielen fällt damit in den Funktionskreis Nahrungserwerb und nicht in den sozialen Funktionskreis. Echtes Spiel ist immer freiwillig, interaktiv, beziehungsfördernd. Das Beispiel hingegen ist mechanisch, repetitiv und reizgesteuert. Und jedes Verhalten eines Hundes kann man einordnen in eine bestimmte Verhaltenskategorie. Das ist das sogenannte Ethogramm. Da findet man quasi jedes Hundeverhalten, was er von sich aus der Natur raus zeigt. Und da gibt es den Nahrungserwerb, das ist das Jagdverhalten. Und der Ball ist kein echtes Jagdobjekt, aber es würde damit reinzählen, weil einfach das Jagen angestoßen wird. Was passiert im Hundekörper neurobiologisch beim Ballspielen? Beim Ballspielen werden, wie schon erwähnt, bestimmte Hormone ausgeschüttet. Und diese Hormone machen erstmal ganz viel Spaß. Da sind viele Hormone daran beteiligt. Wir gehen mal auf drei große Hormone ein oder drei wichtige Hormone. Das ist einmal das Adrenalin. Das aktiviert den Körper, erhöht den Puls und auch die Muskelspannung. das Noradrenalin, das steigert die Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit. Und dann das Dopamin, das ist dafür da, das Belohnungsgefühl auszulösen. Und dieses Dopamin kann den Hund süchtig machen. Viele Hunde geraten dadurch, durch diesen Hormoncocktail, in eine Art Rauschzustand. Sie sind kaum noch ansprechbar, sind super aufgeregt und kommen nur ganz schwer wieder zur Ruhe. Und wenn das eintritt, wenn ein Hund ein Flugobjekt, einen Ball sieht, dann kann man davon ausgehen, dass der Hund schon in Richtung Balljunkie unterwegs ist und sich das Ballspielen in eine unschöne Richtung entwickelt hat. Was sind die Risiken des Ballspielens ganz grundlegend? Die Hunde, die regelmäßig mit Ballspielen beschäftigt werden, zeigen oft ein erhöhtes Erregungsniveau, zeigen in verschiedenen Schweregraden Suchtverhalten und später auch gesundheitliche Folgen. Das erhöhte Erregungsniveau erkennt man vor allem an Unruhe. Der Hund ist sehr unruhig, hibbelig. Er hat eine geringe Frustrationstoleranz, neigt zu einem impulsiven Verhalten und hat Schwierigkeiten beim Abschalten. Das erkennt man daran, wenn der Hund zum Beispiel gar kein Ende findet. Er bringt mir ständig irgendwelche Dinge, die ich ihm werfen kann. Vielleicht zeigt er auch aufmerksamkeitserheischendes Verhalten. Das heißt, er stupst mich an. Wenn ich das ignoriere, fängt er an, mich anzubellen. Das ist so ein auffordernes Bellen. Die Erregungslage ist vielleicht auf dem Spaziergang auch schon erhöht, wenn ich den Ball dabei habe und er versucht mich die ganze Zeit zu animieren, dass ich den Ball werfe. Das Ganze geht natürlich auch mit Stöcken. Die findet er auf dem Spaziergang und bringt mir die und fordert mich auf, die Stöcke zu werfen. Das Ganze mit der geringen Frustrationstoleranz zeigt der Hund auch, wenn ich diese Aufforderungen quasi ignoriere und vielleicht jetzt gar keine Zeit habe, mit dem Hund Ball zu spielen. Und er wird dann immer aufdringlicher, er wird immer lauter, er wird immer ungemütlicher. Und Schwierigkeiten beim Abschalten, das ist was, das erlebt man dann oft auch zu Hause, dass der Hund einfach schlecht runterkommt. Und wenn wir nochmal zurückdenken an die vorhergehenden Folgen, da haben wir ja auch schon ganz oft über Stress gesprochen. Und um Stress abzubauen, braucht der Hund den Schlaf und die Ruhe. Und wenn der Hund nicht mehr zur Ruhe kommt, kann er das ganze Cortisol, den gesamten Stress nicht mehr abbauen. Und dann kommt es zum sogenannten chronischen Stress. Und der ist dann langfristig auch gesundheitsschädlich. Das Suchtverhalten zeigt sich dann durch eine Fixierung auf den Ball, durch Stress, wenn ich das Spiel unterbreche, durch den Verlust sozialer Interaktion. Also für den Hund bin ich gar nicht mehr da, sondern er hat eigentlich nur noch Augen für den Ball. Dann kommt es auch zu gesundheitlichen Folgen. Das ist einmal ganz generell die Gelenkbelastung, die beim Ballspielen entsteht. Es kann zu Verletzungen von Bändern und auch an der Wirbelsäule kommen. Es kommt auch zu einer Schmerzverdrängung durch das Adrenalin. Das macht schmerzfrei und das merkt man auch oft dran, dass, also wenn man jetzt im Spiel, man spielt mit dem Hund, plötzlich humpelt er danach. Das liegt oft daran, dass das Adrenalin einfach zu so einer Schmerzverdrängung geführt hat. Woran erkennt man einen Balljunkie? Was sind typische Symptome eines Balljunkies? Typische Symptome sind erst einmal, dass der Hund bellt, winselt oder auch springt, sobald der Ball sichtbar ist. Also man merkt, dass er völlig außer sich ist in dem Moment, wo der Ball auf der Bildschirmfläche auftaucht. Dann rennt er vielleicht schon los, bevor der Ball überhaupt geworfen wurde. Er zeigt Stressverhalten vor und auch nach dem Spiel. Er ignoriert andere Reize oder auch Hunde. Und er fordert das Spiel ständig ein. Also er findet kein Ende, er kann nicht aufhören. Er will ständig, dass man ihm den Ball wirft. Und davon betroffen sind tatsächlich mehr Hunde, als wir glauben. Woran erkennt man jetzt echtes Spiel? Echtes Spiel ist erstmal sozial. Also es hat eine soziale Komponente, es stärkt die Beziehung und das Vertrauen von zwei Individuen oder mehr. Es ist abwechslungsreich und das bedeutet, es werden die Rollen getauscht, es werden Pausen gemacht, es wird kommuniziert. Es ist freiwillig, beide Parteien entscheiden, ob sie spielen möchten oder nicht. Und es ist entspannend. Das heißt, es wirkt stressabbauend und bei Spielen erfüllt all diese Kriterien nicht. Bei Spielen ist weder sozial, also es hat nichts mit einer Kommunikation, mit einem sozialen Miteinander-Austausch zu tun. Es ist nicht abwechslungsreich, weil der Hund wirft mir den Ball auch nicht. Das heißt, die Rollen wechseln sich nicht ab, es werden keine Pausen gemacht, der Hund möchte immer mehr. Es wird auch oder es findet keine Kommunikation mehr statt. Das ist oft in einem Suchtbereich auch nicht mehr freiwillig. Das heißt, ich entscheide nicht freiwillig, ich möchte jetzt mit dem Hund spielen, sondern der Hund fordert mich aktiv auf. Und es wirkt dann eben auch nicht mehr entspannend und auch nicht stressabbauend. Warum reagieren unsere Hunde auf diese Bewegungsreize? Das große Warum oder die Antwort auf das Warum ist erst einmal das Jagdverhalten und dann aber auch die Hormone. Und es gibt Hunderassen, die reagieren deutlich sensibler auf diese Hormonausschüttung als andere. Und das liegt in der Genetik begründet. Gerade hochtourige Hunderassen wie zum Beispiel der Border Collie, Australian Shepherds, der belgische Schäferhund, die sprechen besonders stark auf diese Hormonausschüttung an. Die reagieren da sehr sensibel drauf und haben auch von Grund auf schon eine erhöhte Stressanfälligkeit. Also da ist auch das Cortisol schon deutlich höher als bei anderen Hunderassen. Und deswegen reagieren diese Hunderassen deutlich sensibler darauf. Wenn das Dopamin im Körper ausgeschüttet wird, dann wird das Belohnungssystem angeregt oder angestoßen. Das Dopamin wird immer dann ausgeschüttet, wenn der Hund etwas Angenehmes erlebt. Und das verstärkt das Verhalten, was zur Belohnung führt. Und irgendwann steigt oder passiert diese Hormonausschüttung, wird das Dopamin schon vor der Belohnung ausgeschüttet. Das heißt, bereits wenn der Hund die Erwartung hat. Also zum Beispiel, der Ball wird hochgehoben. Und das macht den Hund dann hochmotiviert und fokussiert. Das Dopamin fördert auch Freude und Zufriedenheit und bei wiederholtem Auslösen kann es zu diesem suchtähnlichen Verhalten kommen, weil man quasi immer wieder diesen Dopamin-Kick sucht. Und das Beispiel kann dann diese Reaktion auf diese Bewegungsreize verstärken und später auch zu einem fehlgeleiteten Beutefangverhalten führen. Das bedeutet, die Hunde fangen an, falsche Jagdobjekte zu jagen, zum Beispiel Jogger, Fahrradfahrer oder auch Kinder. Was sagt die Wissenschaft zum Beispiel? Die Wissenschaft sagt, ein Suchtverhalten kann entstehen, wenn der Hund die Fähigkeit verliert, das Spiel zu regulieren, wenn es quasi hormongesteuert wird. Das Beispiel aktiviert Jagdsequenzen und kann dann zu Stress führen, wenn es unkontrolliert abläuft. Mit Beispielen kann auch die Impulskontrolle gefördert werden, dann ist es aber eher weniger dieses klassische Beispiel, sondern eher ein Training mit dem Ball, ein Training mit Bewegungsreizen. Da kann der Ball sicherlich sinnvoll eingesetzt werden, aber es braucht eine klare Struktur und einen gezielten Einsatz. Was gibt es denn für Alternativen zum Beispiel? Das Beispiel wird ja oft oder findet im Hundealltag im Zusammenleben mit dem Hund Einzug in dem Moment, wo ich den Hund beschäftigen und auslasten möchte. Und da haben wir viele verschiedene Möglichkeiten, den Hund auszulasten. Und wenn man sich das Ganze genau anschaut, dann bedient sich jede Form der Auslastung aus dem Jagdbereich. Und das liegt einfach daran, dass das Jagen zum Hund gehört, was ganz Natürliches ist und je nach Genetik der Hund mehr Jagdverhalten zeigt oder weniger. Und in Form der Beschäftigungen kann ich meinem Hund die Möglichkeit geben, das kontrolliert und gesteuert nach einer bestimmten Struktur seine Jagdmotivation auch auszuleben. Da haben wir ganz verschiedene Alternativen. Einmal ist es die Dummy-Arbeit, das Dummy-Training. Da wird im Endeffekt ja auch ein Objekt geworfen, aber das passiert eben alles unter Kontrolle. Das heißt, nur in Zusammenarbeit mit dem Menschen. Es ist ein ganz kontrolliertes Apportieren. Es ist mit Aufgaben verbunden. Das heißt, der Hund muss erstmal ruhig sitzen. Dann fliegt das Dummy und da muss er auch noch sitzen bleiben. Und da achte ich auch in meinem Training immer sehr auf Ruhe. Es passiert nichts in der größten Aufregung, sondern es passiert alles mit einer gewissen Kontrolle und Regulation. Und da kann man natürlich auch ganz wunderbar Impulskontrolle in Bezug auf Bewegungsreize üben. Dann hat man den Bereich der Nasenarbeit, wie das Mantrailing, die Fährtenarbeit. Auch da habe ich einen Teil des Jagdverhaltens drin, aber auch da super ritualisiert. Und da biete ich dem Hund quasi eine Möglichkeit, seinen Jagdinstinkt, seine Genetik auch auszuleben. Und aber alles unter einem ritualisierten, strukturierten, ganz klar ablaufenden Rahmen. Und in der Aufregung passiert gar nichts. Dann hat man den Bereich Tricktraining, wenn das Spaß macht, kann man dem Hund verschiedene Tricks beibringen. Fördert auch Konzentration und Kooperation und macht auch eine geistige Auslastung. Und natürlich habe ich die Spiele an und für sich. Ich darf natürlich mit meinem Hund spielen. Da ist es aber so, dass ich ganz klar darauf achte, dass die Kennzeichen des Spiels sich im Spiel wiederfinden. Das heißt, entspannte Gesichtszüge, weiche Bewegungen, keine starre Körperspannung, lockere Bewegungen. Der Hund nimmt sich zurück, um auch dem Spielpartner Spaß zu ermöglichen, das sogenannte Selbsthandicap. Die Rollen wechseln, das heißt, mal laufe ich hinter dem Hund her, mal läuft der Hund hinter mir her. Es passiert kein einseitiges Hetzen, kann jederzeit Pausen machen, es erfolgt Kommunikation, es zeigen beide, dass sie Spaß haben. Es gibt kein übermäßiges Hecheln, kein Fixieren, keine Körperspannung und der Hund kann auch jederzeit aufhören. Und da kann ich natürlich mit meinem Hund auch in die Interaktion gehen, aber eben, das sind ja die Kennzeichen, die beim Beispielen auch hinten runterfallen. Wenn ich mit dem Ball arbeiten möchte, dann verleihe ich dem Ganzen Struktur und mache keine bloße Reizjagd draus. Es gibt quasi ein Startsignal, das heißt, der Mensch bestimmt, wann das Spiel beginnt. Es gibt ein Endsignal, das heißt, der Mensch beendet das Spiel ganz bewusst. Es gibt Aufgaben, bevor ich werfe, also zum Beispiel Sitz, Platz und Bleib. Es gibt eine Variation dessen, ich kann den Ball auch verstecken und der Hund muss ihn im Haus oder im Garten suchen. Und es gibt immer einen ruhigen Abschluss und es passiert nichts in der Aufregung. Dann kann ich mit dem Ball natürlich auch total sinnvoll trainieren. Das Beispiel per se ist nicht schlecht, aber es braucht Struktur. Und das ist auch das Fazit. Beispielen kann eine sinnvolle Beschäftigung sein, wenn es bewusst und strukturiert eingesetzt wird. Es sollte nie die alleinige Hauptbeschäftigung des Hundes sein oder als einzigste Auslastung dienen. Und besonders bei jagdlich motivierten Hunden ist Vorsicht geboten, gerade bei Hunden, die auf diese Hormone auch sehr sensibel reagieren. Ich würde immer dazu raten, wenn ich wirklich mit dem Beispielen möchte, den Hund zu beobachten, ob er sich in eine bestimmte Richtung Suchtverhalten entwickelt oder ob er damit gut umgehen kann. Und es gibt viele Hunde, die spielen Ball, ohne dass irgendwas passiert. Das ist auch fein. Aber wenn ich merke, dass mein Hund das Beispielen einfordert oder sich in die Richtung Suchtverhalten entwickelt, spätestens dann sollte ich mir da tatsächlich Gedanken drüber machen, ob ich das langfristig weiterführen möchte. Ganz wichtig, Spiel muss sozial eingebettet sein. Der Hund muss lernen, sich zu regulieren. Und der Mensch bleibt im Mittelpunkt, nicht der Ball. Und das ist mir einfach wichtig, dass einem bewusst ist, ein Beispiel ist kein Spiel, sondern ein Beispiel ist ein Jagdtraining. Damit kann ich arbeiten, aber es ist eben kein soziales Spiel. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Sache mit dem Ball geben. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch sehr gerne über oder in welcher Form auch immer. Und ich freue mich auf unsere nächste Folge.